Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Im Profil. Heute möchte ich Ihnen eine für den Austausch mit Mittel- und Osteuropa ganz besondere Institution vorstellen, nämlich die Robert-Bosch-Stiftung. Eigentlich kennt sie jeder, fast jede Organisation hat schon mal zumindest einen Förderantrag an die Robert-Bosch-Stiftung gestellt. Ganz viele sind auch gefördert worden. Ich spreche mit dem Leiter des Programmbereichs 4, Völkerverständigung Mitteleuropa, Südosteuropa, GUS, China, Herrn Professor Dr. Joachim Rogal. Er leitet den Bereich, der für den Austausch mit Mittel- und Osteuropa zuständig ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Götz, und ich freue mich, dass Sie der Robert-Bosch-Stiftung die Gelegenheit geben, sich in diesem Kreis einmal vorzustellen.
Sehr gerne. Ich glaube, das Interesse daran wird auch sehr groß sein. Meine erste Frage ist, was ist eigentlich der Ursprung des Engagements der Robert-Bosch-Stiftung in Mittel- und Osteuropa? In welcher historischen Situation ist es eigentlich entstanden und wie hat sich dieser Rahmen und damit auch die Arbeit der Robert-Bosch-Stiftung bis heute weiterentwickelt?
Zurück geht das internationale Engagement der Stiftung auf Robert Bosch selbst, der nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges persönlich sich sehr stark für die deutsch-französische Aussöhnung zwischen den beiden Weltkriegen eingesetzt hat. Und in seinem Vermächtnis hat dann die 1964 entstandene Robert-Bosch-Stiftung auch zunächst die deutsch-französischen Beziehungen als ersten Länderschwerpunkt gewählt. Aber es waren Persönlichkeiten wie der damalige Kurator Richard von Weizsäcker und der erste Geschäftsführer Herr Peyer, die deutsch-polnischen Beziehungen als entscheidend für die Gestaltung Nachkriegseuropas gesehen haben und schon 1974 diesen Länderschwerpunkt Polen in der Robert-Bosch-Stiftung eingerichtet haben, zu einer Zeit, als es gerade mal erst offizielle politische Beziehungen zwischen der damaligen Bundesrepublik und der Volksrepublik Polen gab. In dieser historischen Situation war natürlich das deutsch-französische Vorbild da, aber es war klar, dass der Vergleich immer hinken würde. Man musste sich auf Polen als damals kommunistisches Land ganz neu einstellen. Und die damaligen Verantwortlichen der Stiftung haben die große Verantwortung gesehen, die sie als Stiftung und die wir als Deutsche haben, wenn es nach dem Zweiten Weltkrieg mit allem, was während und danach zwischen Deutschen und Polen vorgefallen war, ein Anliegen war, die Beziehungen zwischen beiden Ländern, zwischen den Völkern, zwischen den Menschen in beiden Ländern zu verbessern. Und ich glaube, Sie haben diese Aufgabe sehr klug begonnen. Sie sind gleich im Grunde in den Bereich gegangen, wo es damals schwierig war, Beziehungen herzustellen, nämlich in den Bereich der nachwachsenden Generation, Schüler, Studenten, aber auch Lehrer. Die Stiftung hat damals ihre Mittel vor allem eingesetzt, hier Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen und damit ein Modell entwickelt für die internationale Arbeit, nämlich durch die Begegnung und Zusammenarbeit Vorteile abzubauen, Informationen zu verbreiten und ein stabiles Netz von gegenseitigen Beziehungen bei der nachwachsenden Generation auf den Weg zu bringen. Und diese Erfahrungen aus Polen wurden dann eben später auf weitere Länder Mittel- und Osteuropas nach der Wende 89-90 ausgeweitet.
Das ist ja wirklich 1974 ein sehr, sehr früher Zeitpunkt für den Einstieg in die Zusammenarbeit mit Polen. Wie war denn in der Zeit vor der Wende die Förderung von Projekten überhaupt möglich? War das nur über die Zusammenarbeit mit Regierungsstellen und offiziellen Stellen wie Universitäten möglich oder gab es damals auch schon zivilgesellschaftliche Kontakte, die gefördert werden konnten? Und wie hat sich die Art der Arbeit mit Polen und dann später auch mit den anderen Ländern verändert durch die Wende 1989?
Die Anfänge waren schwierig, denn die Stiftung ist eine private, industrieverbundene Stiftung und natürlich hat diese Kombination in kommunistischen Polen sehr viele Vorbehalte auf der politischen Ebene zur Folge gehabt. Und die ersten Projekte waren auch Projekte im Kulturbereich. Die Stiftung hat Übersetzungen gefördert und die Frage der Förderung von Begegnungsprogrammen, Austauschprogrammen musste wirklich ganz mühsam vorbereitet werden und geschah damals zunächst auch nur auf der Grundlage einer Art Kuhhandel in der Weise, dass dafür, dass wir Hunderte, später Tausende von Schülern und Studenten und junge Lehrer aus Polen nach Deutschland einladen konnten, mussten wir auch jährlich 12 Mitarbeiter von Verwaltungen, die damals automatisch als verantwortliche Mitarbeiter in Ministerien auch Parteimitglieder waren, nach Deutschland einladen und ihnen eine sozusagen Bildungsreise gönnen. Wir haben das aber immer als Stiftung davon abhängig gemacht, dass sie wirklich eine fachliche Zuständigkeit etwa für den Schüleraustausch oder für bestimmte Gebiete haben, die der Stiftung wichtig waren, und haben sie dann mit entsprechenden deutschen Kollegen zusammengebracht und wissen auch jetzt im Nachhinein aus Gesprächen mit diesen Alumni, dass sie zwar damals als Partei Funktionäre auf den Weg gesetzt wurden, aber der Besuch, die Kontakte, das in Augenschein nehmen der Situation in Westdeutschland bei ihnen sehr viel bewirkt hat, Denkprozesse in Gang gesetzt hat, die später auch dazu beigetragen haben, dass sie sich in der historischen Wendesituation im demokratischen Sinne dann engagiert haben.
Über eine so lange Zeit kann man natürlich auch schon über Wirkungen und Ergebnisse sprechen. Ein wichtiges Ergebnis ist natürlich das Netzwerk der ehemals Geförderten und der ehemals Teilnehmenden an solchen Projekten. Da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Zunächst möchte ich aber von Ihnen, weil Sie natürlich von den anderen gesprochen haben, die in den Anfangsjahren das ganz stark geprägt haben, aber Sie sind ja jetzt auch schon eine ganze Weile dabei. Deswegen würde ich gerne von Ihnen auch mal persönlich wissen, was treibt Sie denn an, sich gerade für diesen Bereich des Austausches zwischen Zivilgesellschaften, des kulturellen Austausches, Bildungsaustausches zwischen Deutschland und Mitteleuropa so einzusetzen?
Ganz persönlich, meine Familie stammt aus Ostpreußen. Ich bin schon als Schüler in Polen gewesen, habe später dann auch im Studium mich mit osteuropäischer Geschichte und slawischen Sprachen befasst und hatte immer einen sehr engen Kontakt zu unseren östlichen Nachbarn. Und natürlich ist mir schon als Schüler und später als Student aufgefallen, dass in den Gesprächen mit den Kommilitonen und mit Freunden, Verwandten Ostmittel- und Osteuropa bis heute im Grunde eine Bildungslücke in der deutschen Gesellschaft darstellt, dass die Kontakte nach Westen viel intensiver waren, die Kenntnis unserer westlichen Nachbarn viel größer als die im Osten. Umgekehrt habe ich im Osten sehr viele Bezüge zu Deutschland auch erst kennengelernt, die für die dortigen Menschen selbstverständlich waren, weil die tausendjährige Geschichte eben eine sehr wechselhafte war und sehr viele positive Effekte auch für diese Länder aus dieser Beziehung mit Deutschland und Deutschen erwachsen sind, die aber in Deutschland oft überhaupt nicht mehr präsent waren. Und ich habe mich immer in der Aufgabe gesehen, meinen Landsleuten diese Länder nahezubringen und gewissermaßen als Übersetzer zu wirken. Und das Glück hat es gefügt, dass ich sowohl als Universitätslehrer für osteuropäische Geschichte wie als Stiftungsmanager in der Bosch-Stiftung das zu meiner Aufgabe machen konnte, dass ich beruflich das machen kann, was mir auch persönlich ein Anliegen ist, nämlich die Beziehungen Deutschlands zu seinen Nachbarn im Nahen und Fernen Osten zu verbessern. Und das ist ein Privileg, das sicherlich nicht jeder hat, aber das ich seit 14 Jahren nun in der Bosch-Stiftung genieße. Und es ist eine unglaubliche Bereicherung auch für einen selber, mit Leuten zusammenzuarbeiten, als Mitarbeiter in der Stiftung und als Partner in den Projekten, auch als Geförderte in Stiftungsprogrammen, die ähnlich denken und die, mit denen man im Grunde das gleiche Ziel verfolgt und sich immer gegenseitig auch anregen kann, sich anregen lässt, in dieser Arbeit neue Dinge zu entwickeln. Und die Stiftung gibt einem eben auch die Möglichkeit und die finanziellen Voraussetzungen, diese Ideen dann auch umzusetzen oder umsetzen zu helfen.
Sie haben eben die Alumni schon erwähnt. Das sind ja sehr unterschiedliche Leute. Das können Verwaltungskräfte sein, das können Germanisten sein oder Historiker oder eben auch Journalisten. Was passiert, wenn Sie denen wieder begegnen, sagen wir mal nach 10 Jahren? Was für Netzwerke gibt es da? Wie werden die auch von der Stiftung nachbetreut? Und was ist Ihnen besonders als Erlebnis in Erinnerung geblieben in der Begegnung mit diesen Alumni?
Ich glaube, das ist der größte Schatz, den die Stiftung sich erworben hat, der mindestens so wichtig und wertvoll ist wie das Vermögen, das die Stiftung verwaltet. Wir haben inzwischen Alumni in allen Bereichen, in denen wir fördern. Ich habe immer gesagt, wir haben den Rudi Dutschke richtig verstanden und mit unseren Alumni den Marsch durch die Institutionen in Deutschland wie in unseren Förderländern angetreten. Und diejenigen, die damals als Studenten oder Studienabsolventen in die Förderung der Stiftung gekommen sind und mit uns zusammen dann diese Begegnungen durchgeführt haben, die sind heute in wichtigen Positionen in Deutschland und ihren Ländern, was den Austausch dieser Länder betrifft. Und insoweit können wir heute als Stiftung in unserer praktischen Arbeit sehr vieles leichter und besser, teilweise sogar überhaupt erst machen, durch die Hilfe und Unterstützung unserer Alumni. Insoweit profitieren wir davon, dass wir da eine Idee, eine Begeisterung, eine Aufgabe damals in diesen Leuten geweckt haben und sie im Grunde für diese Aufgabe gewonnen haben. Wir können heute, glaube ich, als Stiftung auf ein besonders großes und besonders aktives Alumni-Netzwerk zurückgreifen, weil das bei unseren gesamten Begegnungs- und Stipendienprogrammen von Anfang an Teil der Förderung und der Idee war, nicht nur ein direktes Stipendium zu vergeben, sondern damit eine Anregung, eine Anstiftung zur Weiterarbeit zu verbinden und hinterher mit den Absolventen, mit den Alumni weitere Dinge zu machen, auch wenn sie nicht mehr direkt in der Förderung der Stiftung sind, sondern von Förderungsempfängern dann zu Förderpartnern werden.
Sie haben die Zeit des Kalten Krieges beschrieben, wie schwierig die Anfänge waren, dann die Wende, die sicherlich auch eine Ausweitung und Verbreiterung der Aktivitäten der Stiftung nicht nur geografisch, sondern auch in der Tiefe über viele verschiedene Bereiche hinweg ermöglicht hat. Schauen wir aber mal in die Zukunft. Ich habe es schon erwähnt, China, Indien und Japan sind jetzt in den Blick gerückt. Ist Osteuropa jetzt erledigt und die Stiftung geht weiter dahin, wo das Leben wirklich pulsiert? Oder wird Mittel- und Osteuropa auch weiterhin ein Schwerpunkt sein?
Mittel- und Osteuropa werden für die Stiftung weiterhin wichtig sein. Und da pulsiert das Leben ja auch. Wir haben nur bestimmte Programme, bestimmte Instrumente inzwischen im Grunde in einer Art Osterweiterung auf andere Länder übertragen, nachdem durch den EU-Beitritt vieler östlicher Nachbarländer dort einfach andere Voraussetzungen entstanden sind. Wir brauchen heute beispielsweise keinen jungen deutschen Hochschulabsolventen mehr als Lektor nach Breslau oder nach Budapest zu schicken, weil dort die Bedingungen inzwischen so sind, dass er nach Ortsgehalt und Ortsbedingungen sehr gut arbeiten kann. Und das läuft auch ohne die Stiftung. Dagegen sehen wir heute eine große Aufgabe, etwa in der Frage der östlichen Nachbarschaft der EU, aber auch im Zuge der Globalisierung im Fernen Osten, in China, in Japan, in Indien, dort Beziehungen mit Deutschland aufzubauen, die im Zeitalter der Globalisierung dazu beitragen, dass Deutschlands, Europas Beziehungen in diesen immer wichtiger werdenden Teil der Welt stabil sind und ausgebaut werden. Und wir arbeiten auch mit den Ländern in dem Bewusstsein zusammen, dass es kein einseitiges Interesse Deutschlands ist, sondern dass das Interesse der anderen Seite, in dem Falle jetzt bei mir auch Chinas, an diesen Beziehungen ebenfalls da ist. Wir können also auch dort mit Partnern arbeiten. Es ist keine Förderung im Sinne der Entwicklungshilfe, sondern es ist das gemeinsame Arbeiten an einem gemeinsamen Ziel. Und insoweit werden wir aber auch in Zukunft die unmittelbaren Nachbarn im Osten wie Polen, Tschechien, die baltischen Länder, auch in Südosteuropa nicht vergessen. Denn internationale Beziehungen, das ist die Erfahrung der Bosch-Stiftung, sind wie eine Ehe. Das ist eine Partnerschaft auf Dauer, die auch tägliche Investition benötigt, um den einmal erreichten Stand zu halten und nicht schlechter zu werden. Und deswegen hat sich die Stiftung bis heute aus keinem Land, mit dem sie eine Förderung aufgenommen hat, wieder zurückgezogen. Angefangen eben von den deutsch-französischen Beziehungen über Polen, die USA und eben in meinem Falle dann auch Mittelosteuropa, Südosteuropa und jetzt der Ferne Osten. Diese Verlässlichkeit der Stiftung als Partner ermöglicht uns auch, langfristige Programme aufzulegen und langfristige Partnerschaften einzugehen, die aus unserer Sicht in der Beziehungspflege mit unseren Nachbarn eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg sind.
Damit vielen Dank für das Gespräch und ganz herzlichen Dank auch für Ihr Engagement. Sicherlich werden Sie weiterhin viele, viele Ideen entwickeln, wie die Partnerschaft auch mit China, Indien und Japan weiterentwickelt werden kann und auch die Erfahrungen, die Sie in Mittel- und Osteuropa haben, dahin mitnehmen. Aber ich freue mich zu hören, dass Sie eben auch Mittel- und Ost- und Südosteuropa als Stiftung treu bleiben und bin gespannt, was für neue Projekte da auch in den nächsten Jahren entstehen werden. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Götz.